Schönen guten Abend. Ich bin Olli von Perspektive Rojava aus Münster. Und ja, wir werden uns heute Abend mit dem Thema Rojava beschäftigen. Wie viele von euch wissen, gab es im letzten Oktober einen Angriff der Türkei und dschihadistischer Milizen auf Gebiete in Rojava. Wir wollen ja, heute diskutieren, was ist eigentlich noch mit, von Rojava übrig? Wie geht es den Leuten vor Ort? Wie geht es der Selbstverwaltung dort? Und natürlich auch, wie geht diese Selbstverwaltung dort vor Ort mit Corona um? Wie ist die Situation an den Fronten? Zu Gast haben wir heute Felix Anton, der ist Internationalist und hält sich gerade in Derik auf, in Rojava, und wird uns zur Situation vor Ort sicherlich einiges berichten können. Und zudem haben wir Anita Starosta von der Hilfsorganisation Medico International zu Gast, die uns sicherlich einiges dazu erzählen kann, was dort auf medizinischem Gebiet erfolgt oder wo gerade die Probleme bestehen. Zudem haben wir für den Fall, dass bei Felix das Internet versagen sollte, Raman als Backup und Barbara ist auch noch bei uns. Barbara ist auch von Perspektive Rojava und sie wird ein wenig die Anwältin des Publikums spielen und eure Fragen dann später hier in unsere Veranstaltung reingeben.
Ja, hallo. Also wenn ihr uns was zu sagen habt, eine Frage habt an Anita und die anderen, dann könnt ihr das auf dem Pad gut bewerkstelligen und bei YouTube den Link aufrufen und eure Fragen formulieren und wir werden die dann weiterleiten. Ansonsten noch zwei Hinweise. Am Mittwoch, den 22.04., machen wir von Digital Radikal eine Sendung zu Corona und digitalem Kapitalismus um 19 Uhr mit Timo Daum. Und der andere Werbeblock am Freitag, 24. April, geht es um Abschiebehaft und autoritäre Ausgrenzung. Auch um 19 Uhr mit einem Aktivisten und ihr seid herzlich eingeladen.
Dann würde ich sagen, starten wir einfach mal. Felix, kannst du uns quasi eine kurze Zusammenfassung geben, was seit dem letzten Oktober passiert ist?
Ja, erstmal schönen guten Abend an alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich freue mich, dass wir diese Veranstaltung hier heute machen und dass ich live aus Rojava dabei sein kann. Ja, seit letztem Oktober ist natürlich jede Menge hier passiert. Ich meine, ihr habt es ja auch alle mitbekommen, dass am 9. Oktober letzten Jahres 16 Uhr Ortszeit die Türkei einen Angriffskrieg geführt hat, einen weiteren Angriffskrieg nach dem Angriffskrieg 2018 auf Afrin. Der Angriffskrieg, der im Oktober stattgefunden hat, hat sich auf die Gebiete Serikanie und Girisbi konzentriert. Und der heiße Krieg, kann man sagen, hat damals 12 Tage lang stattgefunden. Also 12 Tage lang wurde Widerstand geleistet, bis es dann zu einem sogenannten Waffenstillstandsabkommen kam in der Region. Die Türkei hat geschafft, in diesen 12 Tagen eben die Stadt Girisbi einzunehmen. Und Serikani wurde dann eben von den demokratischen Kräften Syriens aufgegeben in diesem Waffenstillstandsabkommen, um eben Angriffe auf weitere Regionen zu verhindern. Man muss ja sicherlich auch die Zeit vor dem Krieg bewerten und verstehen. Also der Grund, warum es eben auch zu diesem Krieg kam, dass die Amerikaner quasi als Schutzmacht, kann man sagen, ihre Position aufgenommen haben, ihre Militärstellung verlassen haben und den Türken eben damit freies Geleit gegeben haben zum Angriff. Damals, nach 12 Tagen, kam es ja zum ersten Waffenstillstandsabkommen zwischen der Türkei, den USA und den demokratischen Kräften Syriens. 5 Tage später dann überraschenderweise dann zwischen der Türkei, Russland und den demokratischen Kräften Syriens. Russland hat eben diese Lücke gefüllt, die die Amerikaner damals aufgemacht haben, so dieses Machtvakuum gefüllt und haben eben die amerikanischen Positionen besetzt, um eben ja auch neue Verhandlungsmasse zu haben hier im syrischen Bürgerkrieg, in diesem Konflikt. Da könnte man jetzt kurz darüber sprechen, was ist da passiert in den einzelnen Gebieten oder wie sieht das jetzt aus? Rojava ist jetzt so ein bisschen aufgesplittet. Wir haben ja Afrin, das besetzt worden ist, und dann gibt es ja quasi noch so eine kleine kurdische Enklave in der Region Sheba, die 2016 befreit worden ist von den demokratischen Kräften Syriens und YPG. Dort kontrollieren eben die kurdischen Einheiten noch das Gebiet, gemeinsam mit der syrischen Armee und unter russischer Schutzmacht. Dann haben wir das Gebiet Kobani, wo quasi die Russen die Position von den Amerikanern eingenommen haben und gemeinsam dort kontrollieren. Dort hat sich aus dem Grenzgebiet die Yepige und Yepige haben sich zurückgezogen und genauso eben auch zurückgezogen Kanton Jizire von der Grenzregion. Also militärische Kräfte sind an der Grenze, die 30 Kilometer breiten Streifen, eigentlich nicht mehr präsent. Dort sind jetzt die internen Sicherheitskräfte, die Asayish, und eben die lokalen, die gesellschaftlichen Verteidigungskräfte der sogenannten Habit Jail, sind dort aktiv. Was jetzt natürlich etwas kompliziert ist in Rojava oder hier in Nordsyrien, welches Gebiet ist jetzt eigentlich unter welcher Schutzmacht gerade? Es ist überhaupt nicht klar so genau. Also wie gesagt, in Kobani sind die Russen. Dann haben wir das Gebiet um Al-Hasakeh und in Deresor, was ja quasi weit im Süden ist, nicht direkt an der Grenze, da sind die Amerikaner. Und dann, wenn wir uns Kanton Jizira anschauen, dann ist das nicht so ganz klar. Also Tamir zum Beispiel, was ja quasi direkt an der Front liegt, wo quasi die Türkei ihre Operation damals gestoppt hatte, ungefähr 30 Kilometer von der Grenze entfernt. Dort sind Russen sowie Amerikaner. In Kamischlo sind Russen sowie Amerikaner. Das Gebiet zwischen Kamischlo und Derik, da gibt es quasi so eine Lücke rund um die Stadt Tilbisby. Das beanspruchen die Russen, das beanspruchen die Amerikaner. Für sich ist aber unklar, da gibt es jetzt auch keine Militärbasis. Und dann Derik zum Beispiel hier wieder ist eher klar in amerikanischer Hand. Wir haben eigentlich das erste Mal in der Geschichte ja, militärische Konflikte oder der letzten 100, 150 Jahre, dass halt die Russen und amerikanische Kräfte so eng aufeinander Gebiete für sich beanspruchen. Das gab es aus meinem Wissen nie davor in der Geschichte. Und dadurch kommt es eben auch zu absurden Szenen, dass sie eben quasi gegenseitig behindern in ihrer Arbeit, in ihren Patrouillen. Und wenn man, ich bin jetzt in den letzten Monaten öfters mal nach Tel Temme gefahren oder nach Hasakeh, wenn man von Kamischlo dort unterwegs ist, dann sieht man immer so ein paar Militärfahrzeuge der Amerikaner, die quasi auf der großen Überlandstraße bereitstehen, um mögliche russische Konvois aufzuhalten. Ja, das sind eben quasi Großmachtspiele, die hier stattfinden, um Gebiete, die es hier geht. Jetzt müssen wir uns natürlich fragen, wie ist die Situation, wie ist sie passiert seit der sogenannten Waffenruhe, seit dem Waffenstillstand, nach diesen 12 Tagen von einem heißen Krieg, von einem intensiven Krieg mit auch vielen gefallenen Zivilisten, vielen getöteten Zivilisten, vielen Kämpferinnen und Kämpfern der Gepeje, die auch in diesem Krieg gefallen sind. Man kann sagen, seitdem gibt es nicht wirklich einen Waffenstillstand. Man kann nicht sprechen, dass hier die Waffen ruhen, sondern es finden tagtäglich Auseinandersetzungen statt, aber eben auf einer niedrigen Intensität. Man kann es eben Krieg niedriger Intensität nennen, wo es darum geht, kleine Gebiete, Gebietsgewinne zu machen, aber eben keine größeren Militäroperationen. Es hat natürlich auch einen großen Einfluss auf die Bevölkerung, die in diesen Gebieten lebt. Das ist ja ein relativ breiter Streifen von über 120 Kilometern. Die können natürlich dort nicht mehr in ihren Dörfern leben. Die können ihre Felder nicht mehr bestellen. Es betrifft vor allem eben auch die Infrastruktur. Also direkt auf diesem Grenzgebiet oder auf dieser Frontlinie ist ja die große Autobahn, die M4, die quasi von Hasakeh bis nach Aleppo geht und dann von Aleppo weiter nach Latakia. Und diese Straße ist eben nicht mehr befahrbar für die Bevölkerung, aber eben auch für Güterverkehr. Das hat eben großen Einfluss auf die Infrastruktur und eben auch auf die Logistik. In Kobani gibt es große Einschränkungen. Es gibt Probleme mit der Treibstoffversorgung, wie Benzin. Es gibt Probleme auch mit Lebensmittelversorgung. Das liegt auch daran, dass früher eben aus dem Gebiet Minbij, was ja quasi auch immer noch in Hand ist, der demokratischen Kräfte Syriens und eben auch unter russischer Schutzmacht steht, dort kamen viele Güter aus der Türkei noch weiterhin ins Gebiet rein. Diese Grenze ist quasi seit dem Krieg dicht und jetzt müssen die ganzen Güter quasi über den Irak eben auch eingeführt werden nach Kobani, was in Rojava nicht selbst produziert werden kann. Dieser Umweg, der jetzt gefahren werden muss aufgrund der Besetzung der Straße durch diese Dschihadisten und die türkische Armee, beträgt 4-5 Stunden und das sind sehr, sehr klasse. Das ist ein großer Einfluss, der dort besteht. Allgemein spielt natürlich, ja, das ist ein komplexes Thema und wir müssen uns natürlich Syrien im Ganzen anschauen und nicht nur Syrien, sondern eben einfach die Annäherung zwischen der Türkei, Russland und den Amerikanern und natürlich auch der Krieg in Idlib, der sicherlich eine große Rolle spielt. Früher hatten wir in Syrien die Situation, dass Syrien noch viel, viel mehr aufgesplittert war und es unterschiedlichste Kräfte und Interessen gab. Jetzt haben wir eigentlich nur noch 3 Hauptakteure da drin oder 3 Gebiete. Einmal die demokratischen Kräfte Syriens, die Selbstverwaltung hier in Rojava. Dann haben wir die Türkei und die besetzten Gebiete, beziehungsweise die Dschihadisten, die von der Türkei unterstützten Dschihadisten. Und dann haben wir natürlich die Gebiete vom syrischen Regime. Sind jetzt quasi in so einer Endphase vom syrischen Bürgerkrieg angefangen, wo natürlich aber wieder auch große Kriege entstehen durch diese unterschiedlichen Interessen. Früher gab es ja quasi immer so einen Tauschhandel. Also quasi Ostgotha geht dann quasi ans Regime und an Russland. Dafür gibt es dann quasi Afrin. Die Russen haben ja damals Afrin innerhalb von 3 Tagen verlassen und haben es halt quasi verkauft. Dieser Handel, dieser Bazarhandel, kann man sagen, der ist jetzt so ein bisschen abgeschlossen. Und in Idlib sehen wir auch eine Pattsituation. Wir haben ja den großen Krieg gesehen vor 1-2 Monaten, wo es ja wirklich fast zu der Eskalation kam, dass Russland direkt gegen die Türkei kämpft. Ja, Ja, dass es halt quasi kein Stellvertreterkrieg mehr ist, sondern dass es zu einer direkten militärischen Konfrontation gibt. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die russischen Luftstreitkräfte die Türkei massiv bombardiert haben, haben das natürlich aber nicht zugegeben, sondern haben gesagt, das waren die Syrer. Die Russen spielen ja quasi immer diese Spielchen dann auch gerne. Und die Türkei andererseits hat ja auch deutlich geantwortet und hat innerhalb von kürzester Zeit über 150 gepanzerte Fahrzeuge, Panzer zerstört und 2000 syrische Soldaten bombardiert. Also das sind keine kleinen Zahlen, die man dort sieht. Da wurde massiv von beiden Seiten aufgefahren und man ist dort jetzt quasi in einer Pattsituation. Man ist dort jetzt in einer Pattsituation, da geht es jetzt für keine Kraft mehr wirklich weiter, außer man will eben in eine wirklich kriegerische Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Staaten. Was man betonen muss, die Türkei hat jetzt 29.000 Soldaten in Idlib stationiert, 54 Militärbasen dort gebaut. Also das ist wirklich eine sehr enorme Nummer an Soldaten. Ja, man kann sprechen, dass sie versuchen, dieses Gebiet eben zu annektieren. Genau wie die anderen Gebiete in Nordsyrien eben auch, wo ja überall dann quasi auch die türkischen Staatsstrukturen eingeführt werden. Ob das jetzt Türkischunterricht ist in den Schulen oder eben auch die Behörden angegliedert werden an Ministerien in der Türkei. Das ist eben jetzt auch schon die Situation in den Gebieten, die neu erobert worden sind von der Türkei, wie Serikanie und Giresbi. Ich würde sagen, die Türkei setzt eben weiterhin auf zwei Stühle. Man kann sagen, auf dem einen Stuhl, da sitzt Russland, auf dem anderen sitzen die Amerikaner. Die Türkei sitzen so auf beiden Stühlen und sie können sich eben nicht ganz entscheiden, mit wem sie jetzt quasi ihre Spielchen machen. Und ich denke, das ist eben auch die größte Gefahr für die türkische Politik, mit der sie eben auch auf die Fresse fallen können eines Tages. Weil irgendwann werden sie sich entscheiden müssen, ob sie jetzt auf die Amerikaner oder auf die Russen setzen. Und das macht dann natürlich auch den Spielraum wieder auf für die kurdischen Kräfte, diesen diplomatischen Spielen, die eben hier auch stattfinden. Sicherlich zu betonen, eine Entwicklung in den letzten Tagen, die sehr interessant ist, sind ja also diese S-400 Abwehrraketen, die die Türkei von Russland gekauft hat. Und die Amerikaner haben quasi aus meiner Sicht eben auch die Türkei dazu gedrängt, eben in Idlib eben auch vorzugehen, um quasi eben auch ja, Russland einen Riegel vorzuschieben in Syrien, auch mit dem weiteren, mit dem amerikanischen Ziel eben einfach Bashar al-Assad eines Tages nicht mehr Präsident ist von Syrien und eben Russland eben auch in die Enge zu treiben. Und Amerika hat damals die Türkei sicherlich in Idlib unterstützt mit der Bedingung, dass diese S-400-Raketen eben nicht aktiviert werden. Das ist immer eine Bedingung der Amerikaner gewesen, weil das ist ja quasi ein Raketensystem, was gegen NATO-Kampfflugzeuge konzipiert worden ist. Dass die Türkei gekauft ist, NATO-Staat, das ist ja quasi schon ein dickes Ding quasi, wenn man sich das vor Augen führt. Diese S-400-Raketen, Erdogan hat jetzt vor 2 oder 3 Tagen gesagt, die sind jetzt in Position. Wir haben sie jetzt in Position gebracht, aber wir haben sie nicht aktiviert. Daran kann man halt wieder diese türkische Linie sehen, dass sie sich versuchen, immer zwei Karten offen zu halten. Ja, und wenn man sich jetzt die Amerikaner nochmal anschaut, die Amerikaner, wer ist denn ihre erste Kraft, die sie jetzt unterstützen in Syrien? Das sind sicherlich nicht mehr die demokratischen Kräfte Syriens, auch wenn es da weiterhin Operationen gegen Daesh, also gegen IS-Schläferzellen gibt, sondern das sind ja quasi moderate Kräfte, wenn es die überhaupt noch gibt, in der freien syrischen Armee. Die Amerikaner haben ja quasi das erste Mal in diesen Krieg eingegriffen, 2013, mit der Unterstützung von Milizen der Freien Syrischen Armee, vor allem im Süden von Syrien, und die eben auch ausgebildet, auch Al-Qaida-nahe Gruppen ausgebildet. Dann irgendwann sind sie nach Ani, weil der Druck eben auch hoch war, auf die Kurden umgeschwenkt. Und jetzt, nachdem sie die Kurden verkauft haben, unterstützen jetzt auch wieder diese Gruppen. Also es gibt Gebiete im Süden Syriens, wo es Gebietsgewinne gab von diesen Gruppen, wo jetzt die Amerikaner wieder die Freie Syrische Armee unterstützen. Das ist sicherlich ihre erste Wahl jetzt. Eben auch, um die Türkei quasi bei Stange zu halten und gegen Russland anzusetzen. Und dann, wer ist die erste Wahl von Russland? Die erste Wahl von Russland ist natürlich der syrische Zentralstaat, ist natürlich das Assad-Regime. Und die Kurden sind natürlich bei niemand die erste Wahl, ja, weil diese Selbstverwaltung hier eben ein Dorn im Auge ist für die imperialistischen Kräfte. Und eben auch eine Perspektive darstellt natürlich für ein friedliches Syrien. Was jetzt nicht im Interesse dieser Mächte steht. Daher ist es jetzt natürlich etwas schwierig, die Verhandlungsphase, die man hier eben hat, auch eben als Kurden, und ist natürlich auch abhängig. Und die Lage, muss man ganz ehrlich sagen, ist jetzt nicht die beste, die wir jetzt vorfinden. Wir haben eine schwere Lage. Wir haben jetzt einen kalten Krieg quasi, einen Krieg niedriger Intensität, aber es ist jederzeit möglich, dass dieser Krieg eben wieder auch umschwenkt in einen heißen Krieg, sobald es eben die Option gibt für die Türkei. Für die Türkei diese Chance nutzen und angreifen. Da gibt es jetzt verschiedene Optionen, die auf dem Tisch liegen für einen weiteren Angriffskrieg. Man spricht jetzt in den letzten Tagen von der Region Shehwa, also quasi östlich von Afrin, mit 200.000 Geflüchteten aus Afrin, die dort leben, wo es wirklich sicherlich schwer wird, das zu verteidigen. wo die Russen eben die Schutzmacht darstellen in diesem Gebiet, aber eben auch nicht zuverlässig sind aufgrund der eigenen Interessen. Dann gibt es natürlich das Gebiet Kobani, was für die Türkei natürlich sehr, sehr wichtig ist. Einmal eben, weil es einen symbolischen Charakter hat. Ja, weil Kobani quasi diesen Widerstandsgeist darspiegelt. Und wenn Kobani natürlich fällt, dann wäre natürlich wirklich ein harter Schlag für die Selbstverwaltung hier und für diese Revolution und auch ein historischer Schlag, das muss man so wirklich formulieren. Und natürlich auch ein geostrategisches Interesse Kobani, weil es eben die Gebiete, die Türkei bereits hat, zwischen Djerabalus und Al-Bab und quasi zwischen Serikani, Girisbi verbinden würde. Da gibt es quasi eine durchgängige türkische Besatzungslinie. Und dann gibt es eben noch die Option, ob ein Angriff nicht vielleicht stattfindet auf die Stadt Tirbispi zwischen Kamischlo und Derik, was natürlich infrastrukturmäßig ein harter Schlag wäre, hier auch für die Selbstverwaltung, weil dann Derik quasi Kanton Jizire geteilt werden würde und es eben auch viel Öl in der Region gibt. Zudem ist Tirbispi auch mit die Stadt, kann man sagen, Kanton Jizire, wo es eben großen Anteil an arabischer Bevölkerung gibt und eben auch ein Potenzial in der Bevölkerung, was jetzt der kurdisch-arabisch-christlichen Sache in Nordsyrien nicht gerade freundlich gesinnt ist. Es gab immer eine hohe Anzahl von Schläfern ISIS zum Beispiel in Tirbispi. Auch immer wieder kommst du zu Selbstmordanschlägen. Also es gibt da ein gewisses Potenzial in der Bevölkerung, was die Türkei sicherlich über Geheimdienststrukturen organisieren kann. Das muss man jetzt abwarten, wie sich die nächste Zeit entwickelt. Aber dieser Basar und diese quasi Großmachtspiele, die sind eben noch nicht abgeschlossen. Und beide Großmächte, Russland und Amerika, die garnen quasi sich um die Türkei, die versuchen quasi die Türkei auf ihre Seite zu ziehen. Und für die Amerikaner spielt natürlich auch der Iran quasi als ihr Hauptfeind im Mittleren Osten auch immer eine größere Rolle, die Türkei eben machen. Und es ist einfach alles noch geworden seit letztem Jahr Oktober. Man kann sagen, Rojava ist eben zersplittert, es ist aufgeteilt und ja, man kann eben auch ein bisschen von palästinensischen Verhältnissen sprechen, würde ich sagen, wie im Westjordanland, wo es dann quasi auch kleine Inseln gibt. Und das ist sicherlich eben auch eine Strategie, eben immer wieder Operationen zu machen, die man dann aber nach einigen Tagen wieder stoppt und dann eben auch wieder die Aufmerksamkeit in der Welt öffnet, ja, zu verringern und das dann quasi ja, ohne großen Aufschrei, hey, quasi dieses Gebiet hier Schritt für Schritt eben aufzuteilen und neu zu verteilen. Das ist die Gefahr, vor der wir hier gerade stehen.
Danke dir für diese Zusammenfassung. Auch in Rojava ist mittlerweile das Coronavirus angekommen. Masrum Abdi sagte kürzlich, dass jetzt das Gesundheitspersonal das Kommando führe. Felix, was heißt das genau? Wie wurden über diese Ausgangssperren entschieden? Wer waren die Entscheidungsträgerinnen? Und ja, wie geht die politische Arbeit der Räte weiter? Ich denke, ähnlich wie in anderen Regionen der Welt kann man auch in Rojava davon sprechen, dass es doch übergriffiges Verhalten von Sicherheitspersonal gegeben hat. Wie sieht es da aus? Wie kann auch in Zeiten von Corona noch eine demokratische Kontrolle über Exekutivkräfte funktionieren?
Also erstmal muss man, also die Frage war an mich, ne?
Ja, genau.
Okay. Also erstmal muss man sagen, dass ja glücklicherweise es hier nicht zu einem Ausbruch von einer Epidemie bisher kam. Also Corona ist in Rojava nicht wirklich, hat sich nicht verbreitet. Es gibt keine offiziell bestätigten Fälle. Da könnte man jetzt natürlich sagen, dass es daran liegt, dass man hier nicht die Testmöglichkeit hatte. Also es gibt jetzt seit 3 Tagen quasi 2 sogenannte PCR-Testgeräte, die gespendet worden sind von Barzani, also quasi aus Nordirak, aus den kurdischen Gebieten dort sind gespendet worden. Und jetzt wurden auch die ersten Tests damit durchgeführt und bis jetzt war alles negativ. Also es gibt quasi keine Fälle. Jetzt muss man sich natürlich überlegen, okay, wie kann das sein, dass es noch nicht ausgebrochen ist? Aus meiner Sicht gibt es da einige Argumente. Also warum? Erstens hat die Selbstverwaltung sehr, sehr früh hier die Grenzen zugemacht. Also schon vor über einem Monat wurde die Grenze damals in Nordirak geschlossen. Zudem ist ja Rojava kein irgendwie Verkehrsknotenpunkt. Es gibt keine internationalen Flughäfen. Es gibt keinen großen Durchgangsverkehr. Man ist quasi seit mehreren Jahren unter einem politischen und wirtschaftlichen Embargo, ohne dass es halt quasi viele Möglichkeiten geben würde, dieses Virus überhaupt einzuschleppen. Daher kann es durchaus sein, dass es in dieser Region eben noch ganz gut aussieht mit Corona. Man hat natürlich hier großen Angst und man versucht eben auch die Bevölkerung zu schützen. Man versucht wirklich alle Mittel in Bewegung zu setzen, um diese Ausbreitung zu verhindern. Und unter diesem Hintergrund muss man eben auch die Aussage von Generalkommandant Maslum Abdi verstehen, der sagte, wir geben jetzt das Kommando an die Gesundheitskräfte. Das ist aus meiner Sicht natürlich ein symbolischer Satz. Es ist jetzt nicht so, dass dann quasi die Kalaschnikows an die Ärztinnen und Ärzte übergeben werden, sondern das ist quasi ein symbolischer Akt zu sagen, okay, ihr seid die Expertin, so, wir hören euch zu, ihr das Beste, was zu tun ist, um diese Epidemie hier oder den Ausbruch zu verhindern und wir werden alles tun, um euch eben auch damit zu unterstützen. Und bemerkenswert ist sicherlich auch, dass diese Ausgangssperre eben auch für militärische Kräfte hier dient. Das merkt man schon eindeutig. Also militärische Kräfte sind jetzt nicht präsent in Kanton Tizire, in der Region, wo ich bin, in Derik, aber wenn man in Hasake ist, wo ja quasi die SDF auch weiter präsent ist, die werden auch sehr stark kontrolliert. Also generell ist es hier so, wenn man in die Städte reinfährt, dann gibt es hier quasi Checkpoints und da gibt es quasi verschiedenste Linien, wie man in die Städte reinfahren kann. Gibt es einmal für die Zivilgesellschaft oder die normale Bevölkerung eine Verkehrsstraße und dann gibt es für die militärischen Kräfte quasi eine Überholspur. Und die wurde jetzt abgeschafft. Diese Überholspur wurde jetzt abgeschafft. Die militärischen Kräfte werden intensiv kontrolliert und es gibt quasi auch den Befehl, so wie ich das mitbekommen habe, dass es eben auch untersagt ist, dass militärische Kräfte sich gegenseitig besuchen, miteinander feiern. Es gibt quasi Nervus ist ja auch ausgefallen, was ja nicht nur von der Bevölkerung, sondern auch von den militärischen Kräften gefeiert wird. Insofern ist da auch eine starke Einschränkung für alle. Für alle. Da gibt es keinen Unterschied, ob du jetzt Militär bist, ob du jetzt quasi Bürgermeisterin bist oder Bürgermeister oder Bevölkerung. Das gilt jetzt erstmal grundsätzlich für alle. Wer halt eben weiter auf der Straße ist, sind natürlich die Sicherheitskräfte, die das kontrollieren, das medizinische Personal und natürlich die notwendige Versorgung, halt Lebensmittel, Treibstoff und so weiter. Welche Rolle spielen jetzt die Kommunen und die Kooperativen? Die spielen eine sehr wichtige Rolle in dieser Phase. Zum Beispiel, also wir haben ja quasi eine Wirtschaftskraft von 7% im Kanton Cesire von den Kooperativen. Das sind Landwirtschaftskooperativen eben, aber auch Textilkooperativen zum Beispiel. Und die ganzen Textilkooperativen gibt es unterschiedliche von, die haben ihre Produktion umgestellt. Die haben zum Beispiel vorher Schuhe produziert oder sie haben Kleidung auch fürs Militär produziert. Die haben jetzt umgestellt, sie produzieren jetzt Masken, sie produzieren Kleidung und versorgen eben die Gesundheitsstruktur mit den Masken, eben aber auch die Bevölkerung. Also die Kooperativen, kann man sagen, die spielen halt quasi jetzt eine wichtige Rolle zur Versorgung von den Schutzausrüstung für die Corona-Krise. Und die Kommunen spielen jetzt auch eine wichtige Rolle in der Versorgung der Bevölkerung. Also hier in Rojava ist ja jetzt nicht so, dass man jetzt Sozialbüro hat oder so ein Arbeitsamt, wo man hingeht, sondern es gibt quasi die Kommunen als kleinste Einheit in diesem System, die auf lokaler Basis die Familien unterstützen. Und das ist natürlich ein System, wo am Ende jeder jeden kennt. Also eine Kommune ist ja immer ein Dorf oder ein Straßenzug mit 25 bis 100 Familien, kann man sagen. Und dort sind jetzt quasi die Kommunensprecherinnen und Sprecher, ist ja immer eine Frau, ein Mann, sind damit beauftragt, eben Listen anzufertigen, welche Familien Unterstützung brauchen aufgrund der Ausgangssperre, dass sie ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen können. Und diese Listen geben sie dann weiter an die höhere Ebene. Nach der Kommune ist es ja dann quasi die Nachbarschaftsebene, danach ist es dann quasi die Stadtebene, Gebietsebene, Kantonsebene. Und so entsteht eben ein komplettes System, wo man weiß, braucht wie viel Lebensmittel, die werden dann zentral angekauft von der Selbstverwaltung und werden dann auf die unterste Ebene wieder verteilt. Also das ist halt quasi ein relativ unbürokratisches System, kann man sagen, wo eben die Hilfe direkt bei denen ankommt, die man braucht. Zudem hat die Selbstverwaltung eben auch die Maßnahme getroffen, dass ab sofort alle Strom- und Wasserzahlungen auszusetzen sind. Niemand muss mehr Strom und Wasser bezahlen in Rojava, was natürlich auch ein sehr guter Schritt war. Und du hattest ja auch gefragt, wer jetzt quasi diese Entscheidungen trifft. Also in Rojava gibt es ja grundsätzlich ein zweistufiges Entscheidungssystem. Wir haben einmal den Demokratischen Syrischen Rat, der quasi eine Art Regierung darstellt oder eine Perspektive für ein demokratisches Syrien. Das ist ein Rat, der besteht aus politischen Parteien. Dem sind, glaube ich, mittlerweile 12 Parteien sind dem angehörig. Wir reden ja vor allem immer von PYD, der Demokratischen Einheitspartei, aber da sind auch 11 weitere Parteien in diesem Rat. Zum Beispiel die Grüne Partei, die Liberale Partei, verschiedenste linke Parteien, kommunistische Parteien. Die stellen quasi eine Regierung dar, ein Parlament dar und die treffen einerseits Entscheidungen und dann gibt es natürlich die Selbstverwaltungsstrukturen, die sich von Kommune dann eben in die höhere Ebene konstituieren und dort eben in verschiedensten Komitees aufgeteilt sind. Die besprechen sich gegenseitig, die beratschlagen sich gegenseitig und treffen dann eben Entscheidungen. Also man kann sagen, die demokratische Selbstverwaltung, das ist eben quasi die Entscheidungsstruktur auf höchster Ebene, die dann natürlich solche Maßnahmen beschließt wie Ausgangssperre. Solche zentralen Maßnahmen werden natürlich dann eben in den obersten Strukturen der Selbstverwaltung beschlossen und eben auch die Hilfe wird von dort koordiniert, damit es eben auch in alle 7 Gebiete von Rojava ankommt. Das sind 7 Gebiete, die aktuell vorhanden sind mit ungefähr 3 bis 4 Millionen Einwohnerinnen. Also es ist ja auch ein relativ großes Gebiet, kann man sagen, mit vielen Menschen. Ich glaube, du hattest noch die Frage zur Kontrolle der Sicherheitskräfte, ne?
Richtig.
Einmal gibt es hier, wir haben ja die Militär, da gibt es die demokratischen Kräfte Syriens, dann gibt es die internen Sicherheitskräfte, die ASAIS, dann gibt es die gesellschaftlichen Verteidigungskräfte der Kommunen. Und dann gibt es noch quasi eine Kontrollinstitution, also eine Kraft, die diese auch kontrolliert. Das ist die Disziplina Leşkeri, heißt das. Das ist die Militärpolizei. Die hat eben in allen Städten ihre Büros und ist damit beauftragt, eben das Verhalten der Sicherheitskräfte und des Militärs zu kontrollieren. Das sind besonders geschulte Angehörige dieser Struktur. Was machen die also? Was machen die im Alltag? Die kontrollieren vor allem das Verkehrsverhalten von Sicherheitskräften. Es gab in Rojava über Jahre lang viel Kritik darüber, dass die militärischen Kräfte quasi Auto fahren wie die Sau und viele Unfälle verursachen. Das wird eben massiv kontrolliert und das ist eben auch eine Struktur, die Korruption kontrolliert, die Selbstjustiz kontrolliert und das ist eben die haben Büros, wo die Bevölkerung eben dort ihre Beschwerden einreichen kann, die dann nachgekommen werden. Ich denke, grundsätzlich sollte man aber sagen, dass es ja sehr lokal hier aufgestellt ist. Ja? Also erstmal gibt es immer kurdische, es gibt arabische, es gibt christliche Sicherheitskräfte, damit es da eben zu keiner ethnischen Diskriminierung kommt. Zudem gibt es eben noch die Frauenstrukturen der Sicherheitskräfte, wo eben frauenspezifische Themen direkt von Frauen angesprochen werden können, damit diese eben von Volken bearbeitet werden und nicht von Männern, wie zum Beispiel in Deutschland, im Fall von sexuellen Übergriffen oder Vergewaltigung. Und es gibt da natürlich auch eine hohe soziale Kontrolle, weil viele eben die Sicherheitskräfte auch kennen, weil sie eben aus der Bevölkerung kommen, aus den Familien kennen, was eine kommunale Gesellschaft ist. Und aus meiner Sicht ist quasi die Übergriffigkeitsrate relativ gering. Aber dass es hier natürlich eben auch zur Ausnutzung von Machtverhältnissen kommt, steht außer Frage. Sowas gibt es hier auch. Aber aus meiner Sicht ist in Rojava ja das Gesellschaftsmodell, was angestrebt wird, eine ethnisch-politische Gesellschaft. Ja? Also quasi eine Gesellschaft, die politisch so weit und ethisch so weit gebildet ist, dass sie sich eben selbst kontrolliert und eben auf einen hohen moralischen Standard handelt. Das heißt, man versucht eben nicht nur einfach Gesetze zu implementieren, sondern eben, dass die Gesetze eben in natürlicher Art und Weise von dieser Gesellschaft akzeptiert werden. Ja, dass quasi aus dem Geist der Gesellschaft heraus mit moralischen Werten eben die Gesetze umgesetzt werden. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch ein Exekutivkomitee. Ja, es gibt ein Exekutivkomitee quasi in der demokratischen Selbstverwaltung, die natürlich dann eben auch, ja, ich will das jetzt nicht Ministerium nennen und so weiter, aber im Innenministerium eben auch Gesetze beschließt und eben verabschiedet. Natürlich ein interessanter Punkt quasi, da kann man viel drüber diskutieren quasi, was bedeutet das moralisch-politische Gesellschaft und wo sind da vielleicht auch die Schwächen und ja, quasi im Hier und Jetzt, wo kommt es da zu Problemen, da kann man sicherlich viel drüber diskutieren.
Eine ganz kurze Nachfrage noch zum Thema. Dauert nicht lange. Die Frage ist eine Ja- oder Nein-Frage. Diese Komitees, von denen du gesprochen hast, die sind jetzt auch während dieser Krise anrufbar von der Zivilbevölkerung?
Ja klar, die Büros wie Assange und so weiter sind natürlich weiterhin quasi die Büros, wo die Bevölkerung sich melden kann, um ihre Beschwerden einzureichen, die sind nicht geöffnet. Also alle diese Strukturen, quasi das öffentliche Leben eben auch quasi aufrechterhalten und so weiter, die sind ja alle weiter zugänglich. Was geschlossen ist, sind halt quasi die ganzen bürokratischen Institutionen, kann man sagen, ob das jetzt Wirtschaftskomitee ist, ob das jetzt quasi, ja, also quasi diese ganzen Büros, Institutionen und so weiter, die sind auch weiterhin geschlossen.
Ja, ich glaube, das wäre jetzt eine gute Überleitung auch für Anita. Und zwar kam hier die Frage, wie können wir hier von unserer Position aus das Projekt in Rojava politisch gut unterstützen, auch in Zeiten von Corona? Und daran angeknüpft, wie sieht es mit der Spendenkampagne von Medico aus? Aber was können wir auch jenseits von Spenden tun?
Ja, hallo. Auch erstmal von mir ganz herzlichen Dank für die Einladung, für einen guten Abend an alle, die zuschauen. Genau, das wissen ja wahrscheinlich die meisten auch der Zuschauerinnen. Medico International ist eine Hilfs- und Menschenrechtsorganisation, die eigentlich seit Beginn des demokratischen Projekts in Rojava, aber auch seit den Aufständen, den demokratischen Aufständen in Syrien, da die zivile Opposition unterstützt und in Rojava eben dieses demokratische Projekt begleitet. Und wir haben immer als Medico den Fokus darauf gelegt, die Basisgesundheitsversorgung vor Ort, also den Wiederaufbau zu unterstützen und eben den Medico-Partner des kurdischen Roten Halbmond zu unterstützen in Krisensituationen, aber auch bei Gesundheitsversorgung. Genau, aktuell ist es natürlich so, also ich stehe in einem regelmäßigen Kontakt und Austausch mit unseren Partnern, mit dem kurdischen Halbmond. Die aktuelle Situation ist für die Mitarbeiterinnen eine große Belastung der Situation, wie sie eh schon ist. Also die Flüchtlingslager, die versorgt werden müssen, die prekäre medizinische Versorgung vor Ort eh schon da ist natürlich jetzt umso dramatischer. Allerdings muss man sagen, das hat Felix ja auch schon so ein bisschen geschildert, dass erste Präventionsmaßnahmen, die Schließung der Grenze schon Anfang April also es da eigentlich eine vorbildliche Reaktion gab seitens der medizinischen Kräfte und sich gerade auch darauf vorbereitet wird, wenn Corona ausbrechen sollte. Es ist jetzt gerade die Nachricht reingekommen, dass es den ersten bestätigten Corona-Fall in Rojava gibt, dass der aufgetreten ist. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen, weil es da auch ein pikantes Detail zu gibt, wie der verkündet wurde oder eben nicht, sage ich mal. Genau, und was jetzt gerade aktuell passiert, was auch die Medizinpartner vom kurdischen Halbmond machen, ist Präventionsmaßnahmen, die ich eben erwähnt habe, also durch die Bevölkerung, in Städten, Dörfern und so weiter, aber eben auch in Flüchtlingslagern, wobei ich da eigentlich, und das sagen unsere Partner, ich selber war zuletzt im Februar vor Ort, war da auch in Flüchtlingslagern, war in dem Al-Hol-Camp, wo die Frauen mit ihren Kindern untergebracht sind. Und die Situation schon so ist, dass eigentlich das, was hier auch immer in Deutschland so hochgehalten wird oder generell, also Abstandsregeln einzuhalten, Physical Distancing und so weiter, das ist in Flüchtlingslagern oder in informellen Flüchtlingsansiedlungen unmöglich umzusetzen. Die Gesundheitsversorgung oder auch Essensversorgung ist da eh schon immer nicht super oder nicht top gewährleistet. Und in so einer Situation den Leuten dann zu erzählen, die zum Teil als Großfamilie in so einem Feld wohnen, dass sie Abstand halten müssen, das ist eigentlich nicht möglich. Das heißt, das ist auch das, was unsere Partner sagen, sollte in einem so einem Flüchtlingslager Corona auftreten oder sich da verbreiten, dann ist es eigentlich unmöglich. Also man kann versuchen, da Leute zu isolieren und da werden auch Maßnahmen getroffen, aber so ein Ausbruch, der hat schwerwiegende bis tödliche Folgen. Und man kann einfach nur hoffen, dass das da nicht passieren wird, weil wir uns sonst wirklich einer humanitären Katastrophe konfrontiert sind, wo wir bis heute eigentlich nicht wissen, wie man damit umgehen kann. Was unsere Partner auch sagen, und das schließt vielleicht so ein bisschen an die Frage an, was kann man tun, auch von hier, ist, dass sie kritisieren, wie international mit der Region umgegangen wird. Also es gibt bis heute eigentlich keine Unterstützung durch die WHO, obwohl die angekündigt wurde. Stattdessen ist es die Türkei, die dann eine Wasserversorgung, also über diese türkischen Milizen, die eine Wasserversorgung kappt in einer Zeit, in der man sich Hände waschen soll und Hygienemaßnahmen einhalten soll. Auch da passiert kein internationaler Druck. Ich glaube, das sind Punkte, auf die man immer wieder aufmerksam machen muss. Und mehr denn je gilt eigentlich jetzt die Solidarität all jenen, die in diesen Flüchtlingslagern, die diese Präventionsmaßnahmen durchführen, und die gerade alle Kräfte mobilisieren, um wenigstens das Schlimmste zu verhindern. Das sind, glaube ich, so die Sachen, die man von hier machen kann. Genau, dieser Spendenaufruf, der angesprochen worden ist, den kenne ich. Da bedanke ich mich auch nochmal ganz herzlich für. Genau, ich kann leider noch nicht in Zahlen sagen, wie erfolgreich der jetzt läuft, weil wir gerade bei Medico selber alle im Homeoffice arbeiten und die Mitarbeiterinnen gerade unter Anstrengung gucken, dass sie überhaupt die Spenden verbuchen können. Aber sobald wir soweit sind, das wird noch ein bisschen dauern, teilen wir das total gerne mit, wie der gelaufen ist.
Wie ist es denn um das Gesundheitssystem in Rojava allgemein bestellt? Ich denke, jetzt durch Corona wird es natürlich zu mehreren neuen Behandlungen kommen, zu belegten Krankenhäusern. Inwiefern kann denn die Gesundheitsvorsorge für die normale Gesundheitsvorsorge für die Bevölkerung denn weiterhin aufrechterhalten werden? Wie sieht das mit Therapien aus, wie zum Beispiel Dialyse oder auch Psychotherapie oder sowas? Kann sowas überhaupt fortgesetzt werden zu Zeiten von Corona?
Genau, zunächst muss man, glaube ich, sagen, dass in den letzten 9 Jahren Krieg in Syrien ein Großteil der Gesundheitseinrichtungen zerstört worden sind, ob von IS, den türkischen Milizen in Syrien, aber auch vom Regime oder Russland. Also ich glaube, in Nordostsyrien sind 9 von 11 Krankenhäusern zerstört worden und zum Teil mühsam wieder aufgebaut worden. Es gibt ein Krankenhaus, in dem ich letztes Jahr noch war, in Serekanje, was 2013 von der Al-Nusra-Front zerstört worden ist und dann danach wirklich vorbildlich wieder aufgebaut worden ist von den Gesundheitsstrukturen, wo auch eine Gesundheitsakademie untergebracht war zur Ausbildung von Pflegerinnen und so, und was jetzt aber unter türkischer Besatzung liegt. Also es ist einfach unglaublich, dass auch sowas dann, also solche völkerrechtswidrigen Handlungen da passieren. Generell ist es so, dass ich schon glaube, dass die Gesundheitsversorgung, so wie sie in den letzten Monaten läuft, aktuell auch weiterlaufen kann. Vielleicht kann Felix da so ein bisschen von vor Ort nochmal berichten. In den letzten 2 Wochen wurde super schnell ein eigenes Krankenhaus bei Hasakir aufgebaut, was eigens für mögliche Corona-Patienten ausgestattet wurde, also mit extra Abstand, eigene Ärzte-Teams, die nur in diesem Krankenhaus arbeiten. Das kann jetzt bald eröffnet werden, musste jetzt noch nicht in Betrieb genommen werden, weil ja eben so noch keine Fälle aufgetreten worden sind. Gleichzeitig sagen auch unsere Partner immer wieder, sie können mittelschwere Fälle von Corona, wenn die jetzt auftreten sollten, eben in dem Krankenhaus, und geplant ist auch noch ein weiteres Krankenhaus in Raqqa, können sie dort versorgen. Es gibt aber viel zu wenig Intensivplätze. Also ich glaube, es gibt 35 Intensivplätze in ganz Nordostsyrien. Es gibt 40 Beatmungsgeräte, glaube ich, auf eine Bevölkerung von 4 Millionen. Das ist also absurd. Auch da bräuchte es eigentlich sofort Unterstützung, die eben nicht kommt oder ausbleibt. Genau, ansonsten sind die Berichte, die wir von unseren Partnern, also vom Kurdischen Halbmond, bekommen haben, folgende, dass sie halt, weil sie eben, wie Felix ja schon gesagt hat, keine Testmöglichkeiten haben, relativ früh damit angefangen haben, Leute, die mit Symptomen in Krankenhäuser gekommen sind, versucht haben, in Hausquarantäne zu schicken, auch wenn sie sich überhaupt nicht sicher waren, ist das jetzt nur eine normale Erkältung oder ist es schon Corona, also haben da relativ schnell vorgesorgt.
Felix hatte vorhin erwähnt, dass Testgeräte für Corona aus dem Nordirak, aus Südkurdistan zur Verfügung gestellt worden sind. Kannst du uns für Nord- und Südkurdistan vielleicht ein bisschen beschreiben, wie die Unterschiede sind in der Herangehensweise, was die Bekämpfung von Corona angeht? Und wenn Südkurdistan sprichst, vielleicht kannst du uns was zur Situation in Mahmur sagen. Da hat man die Woche auch wieder was von Bombardierungen gehört und es gibt dieses Embargo und ja.
Genau, fangen wir vielleicht mit der Türkei an. Das haben ja vielleicht viele mitbekommen, dass es ein sehr chaotisches Management gibt, was die Corona-Prävention angeht. Also zuerst hat Erdogan das ja so ein bisschen runtergespielt, wie das viele autoritäre Regime weltweit gemacht haben. Also Bolsonaro oder andere autoritäre Regime haben das ja ähnlich gehandhabt. Als dann klar war, man kann das nicht mehr leugnen, wurden Maßnahmen getroffen, die vor allen Dingen die Wirtschaft in der Türkei betreffen, aber überhaupt nicht an kleinere Unternehmen oder sozial schwache Personen oder Familienmenschen gedacht. Und das ist halt genau das, was die Region in der Südosttürkei betrifft, wo wir auch mit als Medico Nachbarschaftshilfe in verschiedenen Städten unterstützen, Präventionsmaßnahmen und die Verteilung von Lebensmitteln, weil da dann die Ausgangssperren, die ja dann doch relativ schnell getroffen worden sind und zu chaotischen Zuständen in der Türkei geführt haben, also riesige Schlangen vor Läden und so weiter, das haben wir ja vielleicht mitbekommen, diese Ausgangssperren eben vor allen Dingen diejenigen treffen, die sozial schwach sind, die als Tagelöhner arbeiten und jetzt keine Arbeit mehr haben, also so die sozialen Auswirkungen da wirklich massiv sind. Das betrifft die Leute in der Südosttürkei, in den kurdischen Städten. So, da wird versucht, irgendwie so ein bisschen Hilfe zu leisten. Hinzu kommt, dass es eine Repression gibt gegen kommunale Strukturen, auch in der Südosttürkei. Also schon in dieser Corona-Zeit gab es Absetzungen von kurdischen Bürgermeistern der HDP, kritische Berichterstatter werden Repressionen überzogen. Also da ist es auf jeden Fall keine Situation, in der es leicht fällt, Präventionsarbeit oder so Kampagnenmaßnahmen durchzuführen. Vielleicht noch ein Punkt zur Türkei, was dann ein großer Punkt war, war ja immer die Frage der Gefangenen. Dann wurde ein Gesetz erlassen, also weil die Gefängnisse überbelegt sind, erste Fälle auch in Gefängnissen aufgetreten sind. Und ein Gesetz erlassen wurde, was 90.000 Häftlinge vorzeitig entweder in Hausarrest oder Haftverkürzung entlassen hat. Das hat aber wiederum nicht die politischen Gefangenen. Der Vorwurf Terrorverdacht, unter dem ja die meisten politischen Häftlinge inhaftiert sind, sind weiterhin im Gefängnis. Unter denen sind viele Risikogruppen, also Demirtas zum Beispiel, der ehemalige HDP-Vorsitzende, hat eine Lungenkrankheit und wird trotzdem weiter im Gefängnis genau festgehalten. Und das ist eine der großen Forderungen, die gerade auch genau immer noch diskutiert werden. Zu Kurdistan, Irak. Auch da gibt es bereits viele positive Fälle. Es gibt auch schon viele Tote. Ausgangssperren und so weiter, auch das ist alles schon im März passiert. Es gibt ein sehr marodes Gesundheitssystem. Die Preise für Schutzkleidung, Schutzmasken, Handschuhe sind sofort total angestiegen und sind nicht erschwinglich oder nicht mehr leicht zu bekommen. Medico unterstützt auch da mit Projektpartnern zusammen bei Sulaimaniyah, gerade in der Germian-Region, die Arbeit in Flüchtlingslagern, wo Präventionsmaßnahmen getroffen werden, wo versucht wird, dann doch noch Leute mit Masken auszustatten, Lebensmittelhilfe zu machen und so in der aktuellen Situation. Zu dem kurdischen Flüchtlingslager Mahmur, was ja ein anerkanntes UNHCR-Flüchtlingslager ist, kann ich nur sagen, durch dieses von dir eben schon erwähnte Embargo, was von der KDP, der kurdisch-irakischen Regierungspartei in der Region, aufrechterhalten wird auf türkischen Druck, ist es eben unglaublich schwierig. Das weiß ich jetzt aber auch nur aus Zeitungsberichten oder so. Es ist unglaublich schwierig, da irgendein Schutzmaterial überhaupt in dieses Lager zu bekommen. Hinzu kommt, dass es auch eben eigentlich unerschwinglich ist. Und dann eben dieser Drohnenangriff am Mittwoch, der drei Zivilistinnen getötet hat. Genau, also in diesen Zeiten von Corona ist sich die Türkei auch nicht so schade, den Krieg weiterzuführen. Und das ist natürlich schon ein Riesenproblem.
Hier kam noch mal eine konkrete Nachfrage, nämlich gibt es Details zu diesem ersten Corona-Fall, wo wir schon speziell jetzt bei der Pandemie sind?
Genau, das wurde gerade eben veröffentlicht von der Gesundheitsabteilung der Selbstverwaltung. Es gibt einen ersten positiv bestätigten Corona-Fall, der auch schon gestorben ist, allerdings schon Anfang April. Und das ist halt so ein bisschen das Pikante daran. Das Verfahren läuft momentan so, dass da es ja bis vor kurzem keine eigenen Testgeräte gab, wurden immer Proben nach Damaskus geschickt, wo es ein Labor gibt, die eben diese Tests durchführen können, die auch mit dem regionalen WHO-Büro da zusammenarbeiten, also mit dem lokalen WHO-Büro. Und da war schon von Anfang an immer die Kritik, das dauert viel zu lang. Also es sind über 10 Tage, das da hinzuschicken, dann die Antwort zu bekommen. Und jetzt in diesem konkreten Fall, das ist ein 53-jähriger Mann, der zuerst in einem privaten Krankenhaus in Hasaki war und dann nach Kamischlo gebracht worden ist, auch in einem Krankenhaus, was noch unter Regimekontrolle ist, wurde einfach dieser Positivtest nicht mitgeteilt. Was halt zur Folge hat, dass das ganze Personal, was mit dieser Person in Kontakt war, sich nicht schützen konnte und man jetzt nachträglich gucken muss, gab es da Symptome oder nicht. Das will ich jetzt auch gar nicht im Detail ausführen, aber es ist Ausdruck davon, wie gerade internationale Akteure, sprich die WHO, nicht in der Lage sind, in so einer Pandemiesituation adäquat zu handeln, sondern sich politisch instrumentalisieren lassen, in dem Fall von dem syrischen Regime von Assad, die da anscheinend kein Interesse haben, direkt solche Nachrichten weiterzugeben.
Gefragt, ob die Krankenversorgung in Rojava universell verfügbar ist, also für alle zugänglich oder noch auf Profit ausgelegt ist.
Meine Erfahrung, und ich habe in Rojava schon einige Gesundheitsstationen und auch Krankenhäuser besucht, ist, dass der Anspruch ist, eine Gesundheitsversorgung sicherzustellen für die gesamte Bevölkerung und das auch so kostengünstig wie möglich. Das ist auch das, wobei Medico immer wieder bei verschiedenen Projekten unterstützt. Dazu muss man wissen, dass das Gesundheitssystem vorher, also unter syrischem Regime, in Großteils privatisiert war. Das heißt, für viele Leute war es total schwierig, eine adäquate Behandlung zu bekommen, wenn sie nicht ausreichend Geld hatten. Das öffentliche Gesundheitssystem war unzulänglich, da sich viele spezialisierte Ärzte dann privatisiert haben und so weiter. Und das wird jetzt eben versucht zu ändern und das gelingt auch in Teilen. Gleichzeitig muss man schon sagen, befindet sich das alles immer noch im Aufbau und natürlich sind Rückschläge wie jetzt die Besetzung dieses Krankenhauses, von dem ich eben gesprochen habe, in Serekanye, das genau in diesem von den türkischen Söldnertruppen besetzten Gebiet liegt. Das ist natürlich immens in so einer Situation, in der jedes funktionierende Krankenhaus überlebenswichtig ist, das ist natürlich total schwierig. Es ist auch immer noch so, dass spezielle Behandlungen in Nordostsyrien, in Rojava nicht durchgeführt werden können, sondern Patientinnen dann nach Kurdistan, Irak oder nach Damaskus gebracht werden müssen. Aber ich habe das Gefühl, genau, da wird dran gearbeitet und
Felix? Ich denke, ein großes Problem im Gesundheitssystem in Rojava ist natürlich das Fachpersonal, Ärztinnen und Ärzte. Ist ja nicht so, dass man Ärztinnen und Ärzte zwingen kann, jetzt quasi in den Krankenhäusern der Selbstverwaltung zu arbeiten, sondern es gibt eben auch weiterhin viele Ärzte, die darauf setzen, private Praxen zu betreiben oder eben auch private Krankenhäuser. Du hattest ja angesprochen, dass früher hier alles privatisiert war unter dem Regime Und das wurde eben weitergeführt von vielen Ärztinnen und Ärzten, um quasi in die eigene Tasche zu wirtschaften. Und man kann ja nicht quasi die Leute einfach festnehmen und dann ins Krankenhaus schicken. Das funktioniert nicht so. Insofern gibt es da eben Probleme eben einfach mit Fachpersonal, die auch noch in den Krankenhäusern. Und deswegen sind viele eben auch weiterhin gezwungen, diese privaten Dienste in Anspruch zu nehmen. Zu dem Corona und den Krankenhäusern, da gab es jetzt auch den Fall, dass insgesamt sieben Krankenhäuser, private, wurden jetzt geschlossen. Also vorgestern ist es dazu gekommen, dass in Derrick und in Kamischlo und in Hasake insgesamt sieben dieser privaten Krankenhäuser geschlossen worden sind. Mit der Aufforderung, innerhalb der nächsten 4 Tage alle erforderlichen Schutzmaßnahmen wegen Corona zu treffen und dann dürfen sie auch wieder aufmachen. Da wurde quasi durchgegriffen, weil dort eben nicht ausreichend auf Abstand oder eben auf Schutzkleidung geachtet worden ist. Insgesamt kann man sagen, dass Corona zwischen der demokratischen Selbstverwaltung und dem syrischen Regime auch zu einigen Konfliktpunkten führt. Zum Beispiel in der Stadt Kamischlu in den letzten Tagen. Kamischlu hat ja einen nationalen Flughafen. Dort gibt es Verbindungsflüge in den Libanon und es gibt Verbindungsflüge nach Damaskus und nach Latakia. Also der Flughafen steht unter Kontrolle der syrischen Armee und Russland. Flugzeuge kommen dort weiterhin an. Also in den letzten 5 Tagen kamen immer noch 10 Flugzeuge an aus Damaskus. Und da gibt es quasi jetzt den Konflikt darum, was passiert mit den Passagieren, wenn sie ankommen in Kamischlo. Die Selbstverwaltung setzt darauf, möglichst viele dieser Passagiere quasi abzufangen, kann man sagen, und sie dann zu bitten, in Selbstquarantäne zu gehen. Also entweder zu Hause oder in ein Quarantänezentrum. Das Regime versucht, das zu umgehen. Da gab es zum Beispiel Regimesoldaten, die quasi aus Damaskus von ihrem Dienst durch die Kontrollen geschlichen sind, nach Hause gegangen. Es gab dann quasi darum eben massive Konflikte. Und da kann man sagen, es kommt eben deswegen auch ja zu militärischen Konflikten in Kamischlo. Kamischlo ist das relativ normal, kann man sagen, dass es immer mal wieder zu kleineren Gefechten kommt oder Problemen zwischen den sogenannten Al-Watani-Milizen, den baptistischen Milizen, die nicht offiziell Teil der syrischen Armee sind, aber ihr eben nahestehen, und den demokratischen Kräften Syriens oder Asayisch. Da kommt es auch immer wieder zu diesen Gefechten. In den letzten Tagen haben die ein bisschen zugenommen. Ich würde das aber nicht überdramatisieren. Ich denke, da geht es eben einfach um stadtpolitische, ja, Machtspiele, kann man sagen. Eben in diesem Konflikt, eben Corona, wer hat jetzt eben quasi das Recht, welche Maßnahmen zu greifen? Und das ist in Kamischlo, was halt quasi eine gespaltene Stadt ist, relativ normal. Ich würde das da, wenn ich überinterpretieren und sagen, steht jetzt ein größerer Konflikt vor zwischen den demokratischen Kräften Syriens in dieser Sache. Genau das waren jetzt meine Ergänzungen zum Thema.
Ja, vielleicht eine Frage, die jetzt nichts mit Corona zu tun hat, aber direkt auf die militärische Konfrontation kam die Frage, ob es ein Interesse von Assad gäbe, Rojava einzunehmen oder militärisch zu übernehmen. Du hattest ja eingangs auch schon dazu gesagt, aber vielleicht müsste man das noch mal deutlicher machen. Hat Assad Interesse, Rojava einzunehmen? Und ganz konkret, wie ist die Lage in Sheba?
Natürlich, Assad hat natürlich weiterhin den Wunsch und den Traum, dass er quasi wieder ein Syrien in Einheit herstellt, wie vor dem syrischen Bürgerkrieg. Und der arabische Chauvinismus, dieser Nationalismus, der quasi keine anderen Identitäten und Ethnien zulässt, der hat sich leider keines Stücks geändert in dieser ganzen Frage. Und man versucht, wie eben Rojava, auch in Verhandlungen gibt es keine Gegenkommen bisher. Also damals, als es dieses Waffenstillstandsabkommens gab und das eben davor eben auch das Abkommen mit gemeinsam die Grenzen zu verteidigen gegen die Besatzung der Türkei. Das war ein rein militärisches Abkommen und es ist klar, dass darauf ein politisches Abkommen folgen muss. Es gibt Verhandlungen zwischen dem Demokratischen Syrischen Rat, quasi aus Rojava und Damaskus. In diesen Verhandlungen geht es eben kein Stück voran. Man kann sagen, das Einzige, was Assad eben den Kurden oder der Selbstverwaltung einräumt, sind eben kulturelle Rechte für Kurdinnen und Kurden. Es wird aber gibt keinerlei politische Anerkennung für dieses Projekt hier. Und das ist natürlich auf lange Sicht, wenn sich das nicht ändert, ein Problem. Also wenn es eines Tages dazu kommen sollte, dass zum Beispiel die Freie Syrische Armee besiegt ist und alle anderen Konfliktparteien verschwunden sind und nur noch diese beiden Parteien quasi in Syrien übrig sein sollten, dann ist es natürlich auch möglich davon, dass es zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommt zwischen den demokratischen Kräften Syriens und der Zentralregierung in Damaskus. Ich denke, keine dieser beiden Seiten hat ein wirkliches Interesse daran, den Krieg nochmal zu verlängern. Vor allem hier die Selbstverwaltung in Rojava hat klargestellt, dass sie eben zu Verhandlungen bereit ist und dass man quasi Syrien nie die Absicht hatte und nicht die Absicht hat, Syrien zu teilen, sondern dass man die Integrität Syriens
ich denke,
schützt
keine
und eben
dieser
auch
beiden Seiten
die
hat ein
Verteidigung
Interesse
gegen
daran,
die
den Krieg
Türkei
noch
als
zu verlängern.
Teil dessen versteht, dass man eben quasi auch die syrischen Staatsgrenzen schützt. Das Problem ist eben der arabische Chauvinismus, ja, die Ideologie, die dahinter steckt, also dieser arabische Nationalismus, dass da leider keine Einsicht gibt und Russland in dieser Hinsicht eben natürlich auch ja, gerne hätte, dass Bashar al-Assad weiterhin der Präsident ist und eben auch versucht, die Kurden oder das Projekt hier ja, eben auch klein zu halten und eben auch in Abhängigkeit zu halten, in militärische Abhängigkeit. Noch kurz zur militärischen Schlagkraft, das ist natürlich auch eine interessante Frage. Welche Rolle hat denn jetzt die syrische Armee gespielt in der Verteidigung der Türkei oder wie sieht es dann aus? Also es ist ja so, dass sie zum Beispiel die Frontlinien in Tiltemme und in Ain Issa, wo ja quasi dieser Krieg niedriger Intensität ist, sind ja auch überall syrische Soldaten stationiert. Was machen die? Die machen eigentlich nichts. Also ich habe mir in Tiltemme auch selber ein Bild davon machen können. Viele von denen haben tatsächlich nur irgendwie Schlappen an und stehen da mit kurzen Hosen rum. Das sind halt quasi so Soldaten, die man nicht gebrauchen kann in Idlib. Das sind halt quasi entweder sehr junge oder sehr alte, die eigentlich mehr oder weniger aussortiert sind, die auch wirklich mit sehr schlechten Waffen nur ausgerüstet sind. Also eine Schlagkraft gibt es dort nicht. Und ich denke auch nicht, dass die syrische Armee der Türkei so viel entgegenzusetzen hat. Ohne Russland hat man auch in Idlib gesehen. Also die Türkei hat die syrische Armee innerhalb von 3 Tagen weggebombt, weil sie eben auch gar nicht in der Lage ist, mit der richtigen Taktik gegen eine NATO-Armee zu kämpfen. Insofern würde ich jetzt auf dem Boden, wenn es zum kriegerischen Auseinandersetzung kommen sollte, sicherlich die demokratischen Kräfte Syriens sind stärker als die syrische nationale Armee.
Ich würde noch eine Frage zu Geflüchteten stellen. Ich meine, in Nordostsyrien gibt es mehrere Flüchtlingscamps. Wollen wir es einfach aufteilen? Will Anita mit Al-Haul anfangen und Felix sagt was zu den Geflüchteten aus Idlib?
Genau, also das Flüchtlingslager Al-Hol, was bei Hasakeh liegt, Richtung irakische Grenze, ist das größte Flüchtlingslager in Nordostsyrien. Ich glaube, da leben bis heute noch 63.000 Menschen. Das ist so groß, weil das nach der Offensive gegen das letzte IS-Kalifat das Flüchtlingslager geworden ist, wo die ganzen Menschen, vor allen Dingen die Frauen mit ihren Kindern, die in diesem letzten IS-Kalifat noch gelebt haben, dann hingebracht worden sind und da sozusagen untergekommen sind. Dazu kommen 10.000 ausländische IS-Frauen, die da in so einer eigenen Sektion bewacht werden auch, wo es auch in den letzten Monaten immer wieder zu aufstandsartigen Situationen gekommen ist. Gerade Krisensituationen werden in diesem Flüchtlingslager für genau so aufstandsartige Momente genutzt. Das gilt ebenso für die Gefängnisse, wo die IS-Kämpfer, ich glaube insgesamt sind es auch noch 12.000, inhaftiert sind. Und das ist natürlich auch die Befürchtung jetzt mit Corona, dass wenn es zu einem Ausbruch kommt, dass die Situation unter den IS-Anhängerinnen und Anhängern auch nochmal, dass sie das befeuert und es dann genutzt werden wird. Ich habe ja vorhin schon so ein bisschen was zu den Bedingungen in diesen Camps erzählt. Also es ist schon so, dass dort Hilfsorganisationen vor Ort sind, auch internationale Hilfsorganisationen, die vor Ort sind und den kurdischen Halbmond dabei unterstützen, diese Menschen zu versorgen. Ein Riesenproblem ist, dass Anfang Januar der einzige Grenzübergang über den UN-Hilfsgüter nach Nordostsyrien direkt gebracht werden konnten, durch ein Veto von Russland und China im UN-Sicherheitsrat geschlossen worden ist und UN-Hilfe jetzt über Damaskus nur noch nach Nordostsyrien verteilt werden kann, was zu Verzögerungen führt, die hängen bleibt. Das ist also in der jetzigen Situation ein absolut dramatisches Problem. Und genau die Situation in Flüchtlingslagern, ich meine, das ist auf der ganzen Welt so, das kriegen wir als Medico International gerade auch aus, nicht nur aus Syrien, sondern aus ganz vielen Regionen von unseren Projektpartnern erzählt, die eben in Slums oder in Flüchtlingslagern arbeiten, dass es einfach in diesen Pandemiezeiten nicht möglich ist, diese ganzen Maßnahmen, die wir hier in Deutschland, in Europa oder in den Ländern des globalen Nordens dann doch relativ problemlos einhalten können, also Hygiene, Abstand halten und so weiter. Das ist einfach nicht umsetzbar in diesen Flüchtlingslagern. Und das habe ich ja auch vorhin schon mal gesagt, ein Ausbruch wäre da absolut fatal. Und das gilt nicht nur für das Al-Hol-Lager, was nochmal besonders brisant ist aufgrund der Zusammensetzung der Menschen, die dort leben. Das gilt für alle Flüchtlingslager in der ganzen Region. Und, ja. Und auch für Idlib, und das ist ja jetzt vielleicht die Überleitung dann.
Felix?
Ja, was ist denn die konkrete Frage zu Idlib? Also die Aufnahme von Flüchtlingen auf Idlib der Selbstverwaltung.
Ja, einmal, wie viele Leute sind es momentan? Es gab ja damals quasi eine Generaleinladung, dass die Menschen aus Idlib sich in die Gebiete der Demokratischen Föderation flüchten können. Existiert diese Generaleinladung immer noch? Und ja, was mich persönlich interessieren würde, ist, ob halt auch unter den Geflüchteten aus diesen Gebieten eine Selbstverwaltung unter Umständen installiert werden soll.
Also aus meinem Wissen, ich weiß jetzt auch nicht immer alles, was in Rosa so los ist, sind ungefähr 10.000 Flüchtlinge gekommen aus Idlib in die Region Minbij, haben sich in Minbij wurde da extra ein Flüchtlingslager dafür aufgebaut, die Flüchtlinge wurden dort willkommen geheißen. Und ich denke, ja, da geht es einfach darum, quasi generelle oder ja, humanitäre Werte zu vertreten, Menschen einen sicheren Zufluchtsort auch innerhalb von Syrien zu bieten. Eben für auch die Menschen, die eben nicht in die Türkei flüchten möchten oder für die Europa auch keine Perspektive darstellt oder vielleicht gar nicht die finanziellen Mittel haben, sich auf so eine Fluchtroute ja, auf den Weg zu machen. Ich meine, das ist ja auch eine finanzielle Frage, nach Europa zu flüchten. Insofern wurde eben dieses Camp aufgebaut. Ungefähr 10.000 Menschen sind, glaube ich, bisher gekommen. Ob das jetzt quasi eine Selbstverwaltungsstruktur gibt oder nicht, weiß ich nicht. Also man muss ja auch sagen, dass jetzt quasi so eine Selbstverwaltung jetzt nicht unbedingt das Erste ist, an was die Menschen denken, sondern erstmal quasi eine Grundversorgung, das Wichtigste, was die Menschen brauchen. Und viele dieser Flüchtlinge lernen wir auch noch gar nicht kennen. Die haben ja dieses politische System überhaupt nicht mitbekommen, was hier aufgebaut worden ist, weil sie eben in Idlib wohnen und eben nicht Teil von Rojava sind. Ich kann aber ganz kurz eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar war ich letztes Jahr im Dezember in einem Flüchtlingslager südlich von Ain Issa, zwischen Ain Issa und Raqqa, wo quasi das Hauptflüchtlingslager ist für alle, die aus Giresbi geflohen sind. Das wurde neu aufgebaut, auch auf einer verlassenen Militärbasis der Amerikaner, 20.000 Menschen ungefähr. Überhaupt keine internationale Hilfe, wirklich ein Camp, was kaum bekannt ist. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt, weil ich habe dort den Ratsvorsitzenden und die Ratsvorsitzende der Stadt Giresbi, eine Araberin und ein Kurde, die gemeinsam diesen Rat der Stadt in diesem Camp weiterführen und die Selbstverwaltungsstrukturen in diesem Camp weiter aufrechterhalten. Ja, das war eigentlich ein sehr, sehr spannender und auch ein sehr emotionaler Besuch in diesem Camp und auch einfach sehr beeindruckend, wie die Menschen sich weiterhin organisieren und nicht aufgeben. Und ja, viele dieser Mitglieder dieser Räte auch Kinder haben, die quasi in den demokratischen Treffen Syriens weiterhin an der Front kämpfen und mit der Hoffnung und dem Glaube daran, dass man diese Stadt auch wieder befreit und dann gemeinsam als Stadt quasi wirklich als Einwohner dieser Stadt mit 20.000 Menschen zurückkehren zu können.
Ich würde von Anita ganz gerne noch wissen, ihr habt von Medico einen Aufruf geteilt zur patentfreien Entwicklung von Corona-Medikamenten. Kannst du uns kurz erzählen, worum es dabei geht, warum das so wichtig ist?
Genau, das ist eigentlich eine ganz alte Forderung, dass Medikamente patentfrei hergestellt und dann auch vergeben werden, weil es da einfach um die ganz einfache Forderung der globalen Gesundheitsversorgung für alle geht. Jetzt aktuell ist das Medikament, was am aussichtsreichsten erscheint, wird gerade entwickelt von der US-Firma Gilead, ich weiß nicht genau, wie die ausgesprochen werden, die schon in der Vergangenheit immer wieder in der Kritik standen, gerade was so Patentfragen angeht. Da ging es vor allen Dingen um HIV-Medikament. Genau, es gab eben diesen Aufruf mit ganz unterschiedlichen Gesundheitsorganisationen. Medico macht ja schon jahrzehntelange Arbeit auch in globalen Gesundheitsnetzwerken, wo gerade in den Corona-Zeiten, was ja nun wirklich die globalste Pandemie ist, die wir erleben und wo man auch davon ausgehen kann, dass sie den globalen Süden vielleicht in einer ganz anderen Dramatik noch erreichen wird, als wir sie bisher in Europa und in den USA erleben, dass da die Forderung nach einer Patentfreiheit und nach einem Medikament, was der gesamten Bevölkerung zur Verfügung gestellt wird und es nicht abhängig sein darf von Profitinteressen, die eine einzelne Firma vertritt. Genau, das ist so kurz zusammengefasst die Forderung.
Ja, aber eine wichtige Forderung, wie ich denke. Ja, also nicht auszudenken, was halt in Gebieten wie zum Beispiel Nordostsyrien passiert, wenn es denn tatsächlich einschlagen sollte. Und das ist halt auch nicht das einzige Gebiet dieser Welt. Ja, ich bedanke mich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern dieser Veranstaltung, dass ihr da gewesen seid. Felix, Anita, vielen Dank. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Raman, vielen Dank dafür, dass du auf Standby geblieben bist.
Noch was zu den Veranstaltungen. Für die würde ich gerne noch den Werbeblock
Und
rühren
vielleicht könnt
für
ihr da reingucken. Also, wenn es
unsere
noch Zuschauer gibt,
Digital
dann
Radikal
eben alle
Veranstaltung nächste Woche.
Mikrofon.
Das würde ich gerne noch mal sagen. Oder willst du das
Okay.
machen? Also nochmal herzlich
Die Fragen noch
die Einladung, Mittwoch zum Thema das Coronavirus und der
Noch was zu
digitale
den Veranstaltungen?
Kapitalismus. Also da
Würde
wird
ich
sich
gerne noch
was
mal einen Blog
verändern, auf uns
rühren
zukommen
dann
mit Timo
digitale Radikal
Daum, der
Veranstaltung
dazu auch
nächste
Bücher
Woche.
verfasst
Würde ich
hat.
gerne noch mal sagen oder
19 Uhr.
Mach du das bitte, ich hab's gerade
Alten
vergessen.
Schema und am Freitag, den
Okay, alles klar.
24.04.
Also
eine
nochmal
Veranstaltung
top.
Danke, Barbara. Ja, wir machen dann jetzt erst, wir machen dann jetzt Schluss. An alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die vielleicht 2, 3, 5, 20 Euro über haben, www.medico.de, da werdet ihr es los. Und es war auch für einen guten Zweck los. Und ja, dann verabschiede ich mich für heute Abend. Macht es gut.
Danke.
Hat Spaß gemacht. Bis dann. Macht's gut. Viele Grüße an euch alle.